Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Am Dienstag, der sich anfühlt wie ein Sonntag. Weil es ja ein Feiertag ist, ne? Herzlich willkommen zur Podcast-Ausgabe vom Update am 1. Mai, Tag der Arbeit. Da macht ja traditionell die Arbeiterklasse ihre Rechte klar gegenüber dem Kapitalismus und den Unternehmen. Und es ist aber auch ein Tag, um über andere Fragen zu sprechen, sagt der Bildungsphilosoph Matthias Burchardt.
Das ist eigentlich ein guter Anlass, so wie christliche Feiertage uns vielleicht an den Tod erinnern, hier mal nach dem gesellschaftlichen Problem der Gerechtigkeit zu fragen.
Wer nicht nur Gesellschaft, sondern auch eine Gemeinschaft will, der muss miteinander reden und zuhören. Und genau das hat unser Reporter Stefan Beuting gemacht. Die Ergebnisse bekommt ihr gleich. Wir sprechen auch noch darüber, was Donald Trump eigentlich möchte mit seiner Hin- und Her-Taktik bei den Strafzöllen für die EU. Und ihr werdet erfahren, welche Serien im Mai ihr euch schon mal vormerken solltet. Überblick über die Highlights bekommt ihr von unserem Serienmann Tom Westerholt. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Viel Spaß mit dem Podcast vom Update.
Deutschlandfunk Nova.
Immer wieder für eine Überraschung gut, Donald Trump. Eigentlich ist heute die Frist abgelaufen, mit der die EU von US-Zöllen auf Stahl und Aluminium ausgenommen gewesen ist. Jetzt hat Trump diese Ausnahme verlängert um einen Monat. Kam überraschend, weil ja in der vergangenen Zeit öfter Drohungen gekommen sind von der US-amerikanischen Regierung. Ein ziemliches Hin und Her. Keiner weiß so genau, wie es weitergeht. Und wir lassen uns die aktuelle Situation mal einschätzen von Thorsten Teichmann. Das ist unser Korrespondent in Washington. Thorsten, warum regen sich eigentlich alle so auf über Aluminium und Stahl? Also ich meine, das betrifft weniger als 1% des Handels zwischen der EU und den USA. Warum sollte mich das interessieren?
Deswegen, weil es der Anfang sein könnte von einer ganzen Kette von Beschränkungen, Bestrafungen, von Handelszöllen. Das ist zumindest die Sorge der Industrie, dass die sagen, also wenn er jetzt hier daherkommt und sagt, aus nationaler Sicherheit müssen also Einfuhrzölle erhoben werden auf Stahl und Aluminium, dann könnte das zum Beispiel bedeuten, dass als nächstes die deutsche Autoindustrie dran ist. Und das bedeutet Arbeitsplätze in Deutschland. Das ist die einfache Rechnung, die dahinter steckt. Und es ist ja auch zu erkennen, dass die Amerikaner ihnen jetzt nicht nur die Stahl- und Aluminiumindustrie interessiert, sondern sie sagen ja zum Beispiel im Fall von Europa, ja, also wenn ihr uns was anderes gebt, zum Beispiel bei den Einfuhrzöllen für Autos oder bei einem besseren Zugang zu eurem Markt für unsere landwirtschaftlichen Produkte, dann können wir nochmal über diese Strafzölle verhandeln. Das ist also ein klares Abwägen und da geht es mehr als nur um Stahl und Aluminium.
Aber ich meine, warum macht Trump das, diese Hinhaltetaktik, ja, auch mit diesen befristeten Ausnahmen? Was will er denn erreichen damit unterm Strich?
Also zum einen hat er ja seinen Wählern versprochen, dass er beim Handel anders vorgehen will als seine Vorgänger. Und das sehen wir wirklich in jedem Punkt. Das sehen wir bei NAFTA, das ist das Freihandelsabkommen hier mit Kanada und Mexiko. Das muss im Moment neu verhandelt werden. Das sehen wir eben auch bei diesem ganzen Thema, wir bringen die Stahlindustrie wieder zurück. Und dementsprechend steht er bei seinen Wählern in Wort und bisher hat er das ziemlich gut durchgezogen. Und das Zweite ist, dass jetzt in diesen Tagen eine Delegation nach China reist. Und da geht es ja wirklich um alle möglichen Importe, die aus China in die USA kommen. Da kommt das riesengroße Handelsbilanzdefizit der USA her, gegen das Trump kämpfen möchte. Und um sozusagen jetzt erstmal Ruhe zu haben auf den anderen Feldern und man sich auf China konzentrieren kann, sagt man, wir schieben das noch 30 Tage raus. Damit kriegt sozusagen auch die EU eine Galgenfrist und jetzt können sie nochmal Angebote machen an die Amerikaner, damit also die Strafzölle nicht kommen. Und in der Zeit konzentriert man sich dann auf Peking.
Naja, aber ich meine, die EU-Kommission, die hat ja schon ganz klar durchblicken lassen, die ist ganz schön genervt von diesem Hin und Her. Welche Möglichkeiten hat Europa denn überhaupt, um dagegen anzugehen? Oder sind die USA da einfach in der stärkeren Position?
Also wenn du einen Verhandlungspartner hast auf der anderen Seite, der sagt, mache ich nicht, will ich nicht, so nicht, dann ist es für dich ziemlich schwierig, irgendwie noch Angebote zu machen. Also du kannst sozusagen alles anbieten, aber es wird nicht wirklich irgendetwas verfangen. Und die Frage ist auch, wozu sind wir bereit? Also ich glaube, der erste Reflex, der da war von der EU, zu sagen, dann machen wir eigene Handelsschranken auf und dann besteuern wir höher Harley-Davidson und Bourbon und was war's noch, dann machen wir das. Das zieht nicht wirklich, beziehungsweise da droht dann eine Gegenreaktion aus Washington zu kommen. Deswegen glaube ich, möchte die EU im Moment wieder den klassischen Weg gehen und sagen, wir gehen zur Welthandelsorganisation, WTO. Der Trump sagt aber, all diese Organisationen helfen mir nichts, helfen Amerika nichts, sondern die ziehen uns dort immer über den Tisch. Das heißt, für ihn ist das gar keine Adresse, wo dieser Konflikt gelöst werden könnte. Der würde womöglich eine Entscheidung der WTO auch gar nicht annehmen. Es ist verdammt schwierig, in der Situation Gespräche und Verhandlungen zu führen.
Donald Trump hat der EU eine Verlängerung gewährt auf US-Zölle auf Stahl und Aluminium. Gilt erstmal für einen Monat. Die Hintergründe dazu habt ihr bekommen von Thorsten Teichmann.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es gibt Schmerzen, die sind so stark, da reicht schon längst keine Ibu mehr und auch kein Paracetamol. Da müssen dann stärkere Sachen ran. Fentanyl, das ist so ein starkes Schmerzmittel. Und eben leider auch eins, das Ärzten und Drogenexperten Sorgen macht, weil es eben abhängig machen kann und weil es immer öfter zum Strecken von Heroin genutzt wird. Und die Derivate, also wenn ihr so wollt, die Abkömmlinge von Fentanyl, die werden sogar als so gefährlich eingestuft, dass die EU-Kommission zwei dieser Derivate verbieten will. Verena von Kaltz, unsere Reporterin, hat sich dieses Thema nochmal genauer angesehen. Verena, sag uns nochmal ganz genau, also worum geht's?
Also es geht um diese zwei Derivate, also Abwandlungen des ursprünglichen Fentanyls. Das musst du dir so vorstellen, da wird das Fentanyl-Molekül chemisch etwas verändert und in der Folge wirken die neuen Varianten noch mal deutlich stärker als Fentanyl und das selbst hat schon eine deutlich stärkere Wirkung als Morphin. Mhm. Und deshalb sollen die beiden neuen Stoffe jetzt europaweit verboten werden, wenn denn die 28 Mitgliedsländer dann auch so entscheiden.
Warum sind denn diese Derivate so gefährlich?
Das große Problem ist, dass sie sehr leicht zu Atemstillstand führen können. Das ist sowieso das Problem mit Morphin und mit Fentanyl.
Ne? Genau.
Und diese Derivate werden seit letztem Sommer auch mit mehreren Todesfällen in Zusammenhang mit Drogentoten in Verbindung gebracht. Das hat auch die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht ermittelt und sie warnt eben deswegen davor.
Das heißt, diese Derivate sind noch gar nicht so lange auf dem Markt?
Genau, die gehören zu den sogenannten neuen psychoaktiven Substanzen. Das sind also Substanzen, die als Drogen genutzt werden, auch bekannt als Designerdrogen. Und die Entwicklung von solchen Substanzen, die geht einfach sehr schnell. Da müssen die Drogenhersteller chemisch oft nur wirklich so ein bisschen verändern an einem Stoff und dann fällt der schon nicht mehr unter ein mögliches Verbot, was es vielleicht für einen anderen Stoff schon gibt. Und da kommen die Behörden und Gesetze gar nicht hinterher, das alles zu analysieren und zu verbieten. Das dauert nämlich einfach oft Monate oder noch länger. Wobei man sagen muss, die EU hat inzwischen einiges auf den Weg gebracht, weil das ein großes Problem ist. Also dass Verbote schneller umgesetzt werden können von solchen neuen Substanzen und eben auch, wie jetzt im aktuellen Fall, dass sie versuchen, dass es ein europaweites Verbot gibt.
Okay, aber ich meine, jetzt kann man das natürlich verbieten, schön und gut, aber das bringt doch wahrscheinlich auch nichts dagegen, dass diese Stoffe erst gar nicht konsumiert werden, oder?
Ja, wahrscheinlich. Also natürlich ist ein Verbot besser als kein Verbot, wenn man solche gefährlichen Substanzen bekämpfen will. Aber du hast schon recht, also viele Produzenten sitzen im Ausland. Der Großteil von gerade diesen Fentanyl-Abkömmlingen zum Beispiel wird in China und in Indien produziert. Und die Drogen werden in kleinen Mengen übers Netz verkauft oder auch übers Darknet. Und da rein zu grätschen ist natürlich sehr, sehr schwierig.
Diese Fentanyl-Abkömmlinge sind jetzt Designerdrogen, hast du gesagt, ne? Aber Fentanyl selbst ist doch ein ganz normales Schmerzmedikament.
Ja, also Fentanyl ist als Schmerzmedikament zugelassen, ein sogenanntes synthetisches Opioid. Das wird in der Medizin eingesetzt, eigentlich um Menschen mit schwersten Schmerzen wirklich zu behandeln. Also wenn jemand so Tumorschmerzen hat, wenn der Tumor durchbricht im Körper. Das sind unvorstellbare Schmerzen und da ist das Medikament wirklich sehr, sehr hilfreich. Aber nach Angaben des US-amerikanischen Centers for Disease Control wirkt es eben 50 bis 100 Mal stärker als Morphin. Und das führt einerseits dazu, dass das Ganze als Droge missbraucht werden kann. Das ist auch relativ üblich. Und das andere Problem ist, wie sich auch in den USA gezeigt hat in der letzten Zeit, dass die Verschreibung als Schmerzmedikament oft viel zu lax gehandhabt wurde und wirklich sehr viele Menschen abhängig geworden sind von dem Zeug und viele auch daran gestorben sind an den Nebenwirkungen. Und Prince ist da wirklich nur einer von ihnen.
Zwei neue psychoaktive Substanzen, die mit dem Schmerzmittel Fentanyl verwandt sind, sollen in der EU verboten werden. Infos waren das von unserer Reporterin Verena von Kaltz.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Für Benjamin Netanyahu, den Staatschef von Israel, ist die Sache ganz klar.
Well, tonight I'm here to tell you one thing. Iran lied.
Benjamin Netanyahu hat gestern in einem Vortrag erklärt, inklusive großer PowerPoint-Präsentation, dass er sich sicher ist, dass der Iran lügt. Er hat gesagt, der Iran würde an einem geheimen Atomprogramm arbeiten und damit eben auch gegen das Atomabkommen verstoßen. Dafür habe die israelische Regierung auch Beweise. Schwere Vorwürfe, und wir sprechen darüber mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Tim Aßmann. Tim, welche Beweise hat Benjamin Netanyahu denn eigentlich gestern Abend präsentiert?
Ja, er stand vor einem Regal mit Leitsordner und einem Regal mit Datenträgern, mit CDs, und er hat sich gestützt auf Schaubilder, Luftaufnahmen und so weiter. Insgesamt auf Datenmaterial, das der israelische Geheimdienst nach eigenen Angaben beschafft hat im Iran. Und Benjamin Netanyahu bezeichnete das Ganze als iranisches geheimes Atomarchiv. Da sind also unter anderem eben Datensätze, die belegen sollen, dass der Iran ein geheimes Kernwaffenprogramm betrieb, es eben auch nicht offenlegte, als dann die Vereinbarung mit dem Westen, der sogenannte Nukleardeal, abgeschlossen wurde. Und nun also quasi die Forschungsergebnisse dieses Programms, das Programm an sich eingefroren hat, mit dem Ziel, und das sagt Benjamin Netanyahu, später weiter an der Bombe zu bauen. Das Ganze sind eben Daten, die Israel sich besorgt hat. Insgesamt 100.000 Datensätze sollen das Ganze sein. Und aus Sicht von Benjamin Netanyahu sind das Ganze schlüssige und neue Beweise. Aber neu muss man ein bisschen in Anführungszeichen setzen. Denn das, was da vorgestellt wurde, ist zum Teil viele, viele Jahre alt und war auch der Internationalen Atomenergiebehörde bereits bekannt.
Das heißt, kann man denn schon sicher einschätzen, ob das eben tatsächliche Belege, tatsächliche Beweise sind?
Nun, das Material, was da ist, kann sicherlich in weiten Teilen glaubhaft sein. Aber die entscheidende Frage ist ja, hält der Iran sich seit 2015 dieses Abkommen abgeschlossen wurde, an die Vereinbarung? Kommt er also den Auflagen dieser Vereinbarung nach? Die Kontrolleure der Internationalen Atomenergiebehörde sagen ja, der Iran hält sich an alles. Und diese Aussage konnte Benjamin Netanyahu gestern Abend nicht widerlegen. Er hat keine Beweise dafür vorgelegt, dass es irgendwelche iranischen Verstöße gibt, seit das Abkommen abgeschlossen wurde.
Will denn die Internationale Atomenergiebehörde da jetzt noch mal ran? Also will sie diese Daten überprüfen, um eben dann auch noch mal was zu diesen Vorwürfen sagen zu können?
Sie hat sich bereits dazu geäußert, hat gesagt, es gäbe keine glaubhaften Hinweise auf Verstöße des Iran seit 2009 auf ein Atomwaffenprogramm bereits. Aber natürlich will man auch jetzt diese israelischen Daten dort prüfen. Das hat Israel auch angeboten, hat das unter anderem auch Deutschland, Frankreich und Großbritannien angeboten, also den drei EU-Staaten, die dieses Abkommen unter anderem mit unterzeichnet haben. Das Ganze soll auch geprüft werden, das hat auch die Bundesregierung bereits angekündigt.
Wie sind denn überhaupt die Reaktionen auf die Vorwürfe jetzt von Netanyahu? Also was sagt die iranische Regierung zum Beispiel?
Ja, im Prinzip kann man sagen, dass sich also Befürworter und Gegner des Abkommens auch nach dieser Präsentation wie gewohnt unversöhnlich gegenüberstehen. Die Iraner sagen, das stimmt alles nicht, das ist alt. Sie haben die Vorwürfe zurückgewiesen, haben von lächerlichen Vorwürfen gesprochen. Die EU-Staaten haben darauf hingewiesen, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, dass man ja genau deswegen das Abkommen abgeschlossen habe, um eben Iran sozusagen den Weg zur Bombe zu verbauen, um zu verhindern, dass der Iran an eine Bombe kommt. Dieses Abkommen soll ja bis 2025 laufen. Und die Gegner des Abkommens, Israel natürlich, Benjamin Netanyahu ist einer der schärfsten Kritiker, und die USA sagen, das bestätigt uns. Die Trump-Regierung sagt das, Donald Trump selbst hat auch gesagt, zu 100% fühle er sich durch das, was da von Benjamin Netanyahu vorgelegt wurde, bestätigt. Und Donald Trump muss ja bald entscheiden, ob die USA weiter dabei bleiben bei diesem Abkommen.
Benjamin Netanyahu wirft dem Iran vor, zu lügen, an einem geheimen Atomprogramm gearbeitet zu haben. Details und Reaktionen dazu vom Tim Aßmann.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist ja auch mal der Tag, an dem man sich Zeit nehmen kann oder darüber nachdenken kann, Dinge zu verhandeln, Dinge, die gesellschaftlich relevant sind, oder man kann auch mal grundsätzlich werden. Und das haben wir ja alle mitbekommen in der letzten Zeit. Es ist gar nicht so einfach. Gefühlt ist die politische Zerrissenheit in diesem Jahr sehr, sehr hoch, die Debatten im Netz vergiftet. Unser Reporter Stefan Beuting ist heute mal unterwegs gewesen, um herauszufinden, wie viel Gemeinschaft gibt es denn eigentlich da draußen noch? Reden und zuhören, das hat er gemacht, und das ist eigentlich gar nicht so schwierig.
Heute Morgen hatte ich nicht die leiseste Ahnung, dass es Haida gibt, 23, Gebäudereiniger. Genauso wenig wusste ich von Rashid, deutscher Pass, aber geboren in Somalia. Und Tina, Susanne und Schwester Pia, die kannte ich auch noch nicht. Und die habe ich heute alle in Tannenbusch getroffen. Bonn Tannenbusch, vielleicht wisst ihr ja ungefähr so viel darüber wie der Bildungsphilosoph Matthias Burchardt.
Nur aus den Nachrichten und ehrlich gesagt, glaube ich, ist es ein wenig in Verruf geraten, oder?
Mhm. Tannenbusch liegt nördlich von Bonn. 60% Arbeitslosigkeit, Salafistenszene, die Polizei fährt in Doppelstreifen. Ein Ort, an dem ich maximal durchfahre, aber nie freiwillig anhalte, geschweige denn mit jemandem spreche. Zusammen mit Matthias habe ich jedenfalls überlegt, damit aus Gesellschaft Gemeinschaft wird und aus Nebeneinander Miteinander. Dafür muss ja einer anfangen und mit jemandem sprechen und ihn fragen, wie es ihm geht, was ihm fehlt, wie er die Welt so sieht. Und dann, ja, dann reden.
Ja, ich bin sehr gespannt, was dabei rausgekommen ist. Also erstmal Respekt davor, dass du dich dem aussetzt, weil ich mir gut vorstellen kann, dass das möglicherweise auch Befremden auslöst.
Und ob. Rashid zum Beispiel dachte, ich sei von der Kripo. Zu mir gekommen ist er trotzdem, weil er denkt, ohne Vertrauensvorschuss geht's nicht im Leben. Das sehe ich übrigens genauso. Erste Gemeinsamkeit nach nur 40 Sekunden. Um aber das Befremden allgemein nicht zu stark werden zu lassen, habe ich das Mikro mal lieber ausgelassen.
Finde ich sehr gut, weil viele Menschen das Gefühl haben, sich innerlich zensieren zu müssen. Sodass ich das Gefühl habe, dass ein offenes Ohr manchmal besser ist als ein offenes Mikro.
4 Leute wollte ich heute treffen und 5 sind es am Ende geworden. Etwa 2 Stunden Gespräch. Erstes Ergebnis, wir reden zusammen alle sehr wohlwollend über Deutschland. Es ist gut hier zu leben und Merkel, dass seine Frau, die hart für Deutschland arbeite, höre ich 2-mal. Tannenbusch ist ein Ort, an dem man eigentlich auch gut leben kann. Das sagt auch Haider, obwohl der selbst kein leichtes Leben hat. 8 Stunden lang ist er pro Tag Gebäudereiniger. Und dann sieht er ganz kurz seine 5 Monate alte Tochter und dann geht er nochmal 3 Stunden Pizza ausliefern.
Hat er denn darüber hinaus über sein eigenes Wohlergehen ein Interesse am gesellschaftlichen Zusammenhang?
Also Interesse daran, wie das Leben in Tannenbusch gestaltet werden könnte, so direkt nicht. Politik, das ist erstmal weit weg. Niemand hier zeigt so die Überzeugung, dass seine Stimme auch wirklich zählt. Rashid zum Beispiel sagt, dass er in seinem Betrieb, in dem er Kunststoffbehälter für die chemische Industrie produziert, dass er da merkt, wie jüngere Flüchtlinge in Leiharbeitsverhältnissen ausgebeutet werden. Wer die Klappe aufmache, der müsse gehen. Er versuche da einerseits zu helfen, sei es aber auch andererseits ja nicht gewohnt, sich so weit vorzuwagen. Er sagt, in seinen 27 Jahren in Deutschland habe er gelernt, sich vor allen Dingen extrem anzupassen. Immer auf der Linie gehen, sagt er. Schwierig, das mit politischem Selbstbewusstsein zusammenzubringen.
Hattest du denn auch die Möglichkeit, mit Einheimischen, die also jetzt schon ewig da in Tannenbusch leben, zu sprechen oder hat sich da keiner gefunden?
Doch, 4 hatten allerdings keine Zeit oder wollten nicht. Ordensschwester Pia hat eigentlich auch keine Zeit, aber die hat mir dann trotzdem erzählt, wie problematisch sie das findet, wie in der Politik gearbeitet werde. Sie sagt sinngemäß, wenn Politiker doch Verantwortung übernehmen, dann doch bitte für das große Ganze und nicht nur für die nächste Wahl. Zu wenig miteinander reden, zu wenig zuhören. Das fange aber auch schon in der Familie an, sagt sie. Da muss sie los. Termin. Susanne, verheiratet, Mutter, die erzählt mir noch, dass es in Tannenbusch besser sei, als viele denken. Bezahlbare Mieten, Grundstücke. Ja, abends fühle sie sich hier manchmal unsicher, aber ihre enge Nachbarschaft, die funktioniere prächtig. Da muss auch sie weg. Verabredung. Trotz der Gespräche bleibt so das Gefühl von permanenter Zeitnot. Was für einen Einfluss hat das eigentlich auf unsere Gesellschaft?
Man könnte auch sagen, dass die Dynamisierung der Lebensverhältnisse aus dem Erwerbsleben heraus gerade auch die Voraussetzung für Entsolidarisierungen schafft.
Kurz, wer zu wenig Zeit hat, der spart im schlechten Fall dort, wo es um andere geht.
Ja, wir zahlen einen Preis. Und das Perverse ist, dass ja gerade Menschen, die nicht mehr zueinander finden, besonders leicht ausbeutbar und steuerbar sind.
Das wäre dann zwar für die Marktwirtschaft super, aber nicht für das Zusammenwachsen unserer Gesellschaft.
Das ist für mich auch der Kern des 1. Mai, dass man einen Tag schafft, tatsächlich, wo man befreit ist von diesem Druck und dann seine politische Verantwortung wahrnehmen kann, aber auch seine gesellschaftliche Verbundenheit in der Solidarität mit anderen, die in ausbeuterischen Verhältnissen leben. Also das ist die Idee des 1. Mai. Und du bist dir heute gerecht geworden, du hast dir die Zeit genommen.
Hashtag MyDebate. Der Anfang ist zumindest gemacht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich muss an dieser Stelle nochmal feststellen, je mehr Serien man guckt, desto kritischer wird man ja. Ne? Ich bin jetzt gerade, habe angefangen mit der ersten Staffel von Haus des Geldes. Also da geht es um eine Gang, die überfällt die spanische Banknotendruckerei. Und ja, ich finde, das ist gut gemacht. Tolle Schauspieler, ganz gute Story, mega Cliffhanger teilweise. Aber an vielen Stellen habe ich gedacht, warum werden eigentlich so ein paar ganz entscheidende Situationen überhaupt nicht mehr aufgelöst? Und bei ein paar Momenten habe ich auch gedacht, sorry, das ist jetzt wirklich total überhaupt nicht plausibel. Tom Westerholt, was sagst du denn dazu?
Du suchst noch nach Plausibilität, Sonja.
Ja, sorry.
Ist ja niedlich. ja, ich sag mal, Redundanz, ne, ist so ein großes Problem, stelle ich oft fest. Du hast so eine Story, die trägt dann vielleicht ganz gut für 5, 6 Folgen. Jetzt sind aber vielleicht 8 Folgen geplant und eine zweite Staffel schon in Auftrag. Und dann musst du es strecken irgendwie und dann versuchen, da neue Handlungsstränge zu finden in dem eigentlich schon fertigen. Und dann passiert genau das, was du gerade beschrieben hast.
Ach, guck, das ist also schon die Auflösung von diesem Rätsel, was ich mir die ganze Zeit gestellt habe. Vielen Dank für diese Info. Also, ich kann es trotzdem empfehlen, wenn ihr so ein bisschen Bock auf Binge-Watching habt, ne, dann guckt euch gerne auch mal Haus des Geldes an. Zweite Staffel gibt's ja mittlerweile auch schon. Und jetzt wollen wir natürlich noch mehr Serientipps. Und zwar von Tom Westerholt. Der ist unser Fachmann dafür. Tom, jetzt müssen wir aber ganz am Anfang nochmal feststellen, also im Moment habe ich das Gefühl, es kommen wieder so viele Serien raus. Man muss wirklich aufpassen, dass man den Überblick nicht verliert. Ne?
Geht mir genauso. Wenn ich auf eins dieser Portale gehe, egal jetzt auf welches, dann hast du diesen Reiter soll nur neu bei XY immer stehen. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich da reingucke, sind da mindestens 3, 4 neue Serien dabei. Es gibt so richtig aktuelle Zahlen aus Deutschland gerade nicht, aber aus den USA nur mal so ein bisschen zum Vergleichen. 2010 waren es noch gut 200 Serienveröffentlichungen im gesamten Jahr. 200. 2017 waren es knapp 500. Also eine Steigerung von 150% in gerade mal 7 Jahren. Durchhalt das Dazukommen von Portalen wie Netflix oder Amazon Prime. Und allein Netflix will dieses Jahr 7 bis 8 Milliarden $ in die Entwicklung von Serien stecken. Damit sind die auch der größte Investor von allen. Also es ist irre, was da gerade in diesem Mega-Serienboom passiert.
Gibt es denn eigentlich ein spezielles Genre, das da gehypt wird?
Ja, schon. Was also wahnsinnig gut läuft, ist alles, was so in Richtung Mystery oder Postapokalypse geht. Ne? Also alles, was so nach The Walking Dead auch kam, was so ein bisschen in die Richtung geht, da startet jetzt diese Woche was sehr Spannendes. The Rain ist die erste dänische Eigenproduktion von Netflix. Habe ich schon reingucken können. Sehr vielversprechend. Eine riesige Regenwolke bringt keine radioaktive Verstrahlung, sondern bringt einen tödlichen Virus. Das Prinzip ist ganz einfach. Wirst du nass, stirbst du. Also die letzten Menschen, die sich in irgendwelchen Bunkern haben, irgendwie retten können, versuchen jetzt nicht nass zu werden. Das klingt, wenn ich es so sage, ein bisschen albern, aber es ist wirklich sehr spannend, weil wenn man sich es mal praktisch vorstellt, es ist extrem schwierig, diesen Wetter aus dem Weg zu gehen. Und da hast du dann wieder dieses Setting mit, es gibt nur noch wenige Menschen, keiner weiß genau, wo kommt das her, okay. Ist das irgendwie gesteuert worden oder so. Das scheint zum Beispiel sehr spannend zu sein. Das ist was, wo ich mich sehr drauf freue. Und Crime, ne? Crime geht immer. Also Arne Dahl, der berühmte Autor, also Jan-Lennart Arnold heißt er ja im richtigen Leben, aber Arne Dahl, die Krimis gehen jetzt quasi in Serie. American Crime kommt neu, Staffeln 1 und 2. Auch so eine Verbrechens-, bisschen Mystery-Serie. Also alles, was in die Richtung geht, läuft gerade wahnsinnig gut.
Gut, sag mir noch ein absolutes Highlight. Was sollte ich mir auf jeden Fall angucken? Was steht so ganz, ganz oben bei dir auf der Liste?
Was ich drin stehen habe, ist Safe, startet am 10. Mai, ist auch Netflix. Das ist nämlich mit Michael C. Hall, kennen wir von 6 Feet Under und von Dexter. Es gibt vom Dexter-Hauptdarsteller eine neue Serie, die könnte wirklich sehr spannend werden. Spielt den Vater, alleinerziehenden Vater, die Frau ist verstorben und dann passiert was anderes ganz Schlimmes und alle sind zurückgeschmissen auf quasi das, wo sie herkommen. Und bei ZDF Neo neu In the Dark, basiert auf den Romanen von Krimi-Autor Mark Billingham. Sieht auch wirklich richtig gut aus. Und ja gut, wer eine zweite Staffel von You Are Wanted sehen möchte, mit Matthias Schweighöfer, kann das auch im Mai tun, startet Ende des Monats. Also es ist wirklich einfach tierisch viel, was da jetzt alles rauskommt.
Tom, danke an dich für deine Serientipps. Schon mal ein kleiner Überblick, eine kleine Vorausschau für den Mai.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.